Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strom zum Anfassen. Heute geht es bei mir ums Reisen, also in einem sehr abstrakten Sinne. Ihr alle kennt das von euren Urlauben. In Europa gilt Freizügigkeit. Man kann also zwischen Spanien und Schweden ohne Reisepass und ohne Visum hin und her reisen, meistens sogar ohne Grenzkontrollen. Der Personalausweis reicht als Dokument vollkommen aus. Beim Strom gibt es auch so etwas wie Freizügigkeit. Wir haben ja einen gemeinsamen Markt in Europa für Waren und Dienstleistungen. Aber dieser Freizügigkeit sind physikalische und damit dann auch marktliche Grenzen gesetzt. Oder anders gesagt, ohne Straßen könnte man nur beschwerlich reisen und keine Tomaten zum Beispiel aus Spanien nach Deutschland importieren. Und beim Strom ist das ähnlich. Ohne Leitungen kein grenzüberschreitender Verkehr und kein Stromhandel. Wie das alles in Europa in unserem riesigen Verbundnetz organisiert ist, darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, die zum ersten Mal hier sind. Ich begrüße ganz herzlich meine Kollegen André Estermann und Marius Schrade. Hallo ihr zwei.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, kurze Vorstellung. André leitet bei 50 Hertz das Team Cross-Border Management und Marius ist einer von rund einem Dutzend Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem Team mit der konkreten Ausgestaltung des europäischen Strombinnenmarktes befassen. Stimmt das so mit dem einen Dutzend oder seid ihr inzwischen angewachsen noch als Team?
Die Frage ist mal ein bisschen, wie man das zählt. Wir haben ja auch viele Kollegen.
Also mit den Fingern kann man es abzählen oder mit dem Taschenrechner.
Das ist richtig, aber ich würde mal sagen, das ist eine ganz gute Zahl. Das passt für das Thema.
Das passt. Okay, an dieser Stelle gleich ein Werbeblock. Ihr habt zusammen mit einer weiteren Autorin ein Buch geschrieben. Das ist kein Krimi, sage ich gleich, auch keine Liebesschnulze. Es heißt Handbuch des Market Coupling, genauer genommen European Electricity Market Coupling, A Practitioner's Guide. Fällt es mir schon schwer, das auszusprechen. Hab gerade nachgeschaut, das kann man jetzt bei Amazon und anderen sehr günstig kaufen. 27% Preisnachlass gibt es da aktuell. Da steht im Untertitel ein Praxishandbuch. Also ist das praktisch für Leute, die mal so ein bisschen was nachschauen wollen oder eher, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, so Nerds wie euch?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es wahrscheinlich doch eher die Nerds wie uns anspricht, aber ganz klare Idee dieses Buches war auf jeden Fall eben kein akademisches Buch mit vielen Modellen und Referenzen zu schreiben, sondern wirklich aus der Praxis, wie es gelebt wird und wie es auch umgesetzt wird, das einmal in einem Buch vollständig da zu haben, weil das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, dass uns das fehlt, auch als Community. Und diese Lücke wollten wir mit diesem Handbuch schließen.
Ihr seid ja auch sehr aktiv auf Social Media. Du hast gerade gesagt, Stichwort Community. Wie groß ist denn diese Community, die sich so mit solchen Fragen des Market Coupling, also der Marktkopplung der europäischen Märkte so befasst?
Ja, also vielleicht fangen wir vom Großen zum Kleinen an. Also insgesamt haben wir wahrscheinlich so in Europa aktuell in diesem Großprojekt, die da dann täglich dran arbeiten, die immer wieder Ideen entwickeln, wie man das noch besser machen kann. Etwa so 500 Experten und Expertinnen von den Netzbetreibern, von den Strombörsen, von Universitäten, von Consultancies etc. Also das ist schon eine gewisse Gruppe, die da zusammenkommt. Social Media sind wir da nochmal deutlich größer sicherlich, weil dann auch die Stromhändler dabei sind. Es gibt eine ganze Menge in Europa. Wir sehen eben, dass viele Regierungsbehörden da großes Interesse daran haben, an den Themen. Wir sehen aber auch jetzt auch durch die aktuelle politische Lage, dass Institutionen wie Banken und Ähnliches sowas interessiert. Und vielleicht auch mit dem Buch haben wir es gesehen, dass viele Professoren das Thema aufgegriffen haben. Wir haben das auch explizit als Open Access gemacht. Das ist eben eine einfache Einstiegshürde ist und jeder sich
das darf man ja gar nicht laut erzählen, man kann das Buch auch so einfach so runterladen im Internet. Okay, soweit zur Einstimmung in dieses doch sehr komplexe Thema. Und wie immer der obligatorische Einspieler meiner künstlichen Intelligenz, mein kleiner Assistent, den ich ja seit einiger Zeit hier habe. Also Scotty, leg los.
Der europäische Strombinnenmarkt ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit vieler Länder, damit Strom effizient und verlässlich über Grenzen hinweg gehandelt werden kann. Während früher jedes Land vor allem im eigenen Netz gewirtschaftet hat, sind die Märkte heute miteinander verbunden. Die Idee, Strom wird dort erzeugt, wo es am günstigsten und nachhaltigsten möglich ist, und kann dorthin geliefert werden, wo er gerade gebraucht wird. Beispielsweise, wenn in Spanien viel Sonne scheint oder in Skandinavien Wasserkraft im Überfluss vorhanden ist. Eine zentrale Rolle spielen Interkonnektoren. Das sind grenzüberschreitende Stromleitungen, durch die Energie physisch von einem Land ins andere transportiert werden kann. Sie sind technisch oft anspruchsvoll und werden als Hochspannungsleitungen gebaut, entweder als Freileitung, Erdkabel oder auch als Seekabel zwischen Ländern wie Belgien und Großbritannien. Neue Interkonnektoren werden gezielt geplant, um Engpässe zu vermeiden und die Stabilität im europäischen Netz zu erhöhen. Sie ermöglichen, dass Schwankungen bei der Stromerzeugung etwa durch erneuerbare Energien europaweit ausgeglichen werden können. Damit der Stromhandel funktioniert, braucht es abgestimmte Regeln. Hier kommt die Marktkopplung ins Spiel. Strombörsen verschiedener Länder arbeiten zusammen, stimmen ihre Auktionen aufeinander ab und berücksichtigen dabei die verfügbare Kapazität der Interkonnektoren. Das führt dazu, dass Stromanbieter ihre Produkte nicht nur im eigenen Land, sondern auch in anderen angeschlossenen Märkten verkaufen können. Die Preise für Strom werden auf europäischer Ebene abgestimmt und Strom fließt über die Verbindungen nach Angebot und Nachfrage immer dorthin, wo gerade Bedarf besteht. Durch Interkonnektoren und Marktkupplung ist es möglich, Versorgungssicherheit, Wettbewerb und die Nutzung erneuerbarer Energien europaweit zu verbessern. Strom kann effizient gehandelt werden, Engpässe werden reduziert und die einzelnen Strommärkte wachsen nach und nach zu einem engen Netzwerk zusammen.
Ja, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, jetzt wie immer der Faktencheck, also künstliche Intelligenz ist super. Man ist immer wieder erstaunt darüber, wie zuverlässig das ist. Aber trotzdem, der Faktencheck muss immer sein. Hat er da Fehler gemacht oder war die Darstellung korrekt?
Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die Darstellung von Scotty da auf jeden Fall schon sehr gut und ein guter Einstieg in das Thema. Nur würde ich sagen, dass auf jeden Fall auch wir Übertragungsnetzbetreiber natürlich eine große Rolle in der Strommarktkopplung und den Strommärkten spielen. Natürlich durch unsere Interkonnektoren, durch unseren Netzausbau und Netzbewirtschaftung und nicht nur die Strombörsen.
Mhm. Genau. Okay, gut. Wir müssen, glaube ich, erstmal so ein bisschen beim Urschleim einsteigen. Wir haben ja diesen, das hat ja Scotty auch erwähnt, diesen europäischen Strommarkt. Wie muss man sich den überhaupt vorstellen? Wie viele Länder nehmen eigentlich an diesem europäischen Strommarkt so teil?
Also, wenn du bei Urschleim anfängst, fangen wir vielleicht noch von vorne an, oder?
Noch größer, noch mehr Urschleim.
Genau.
Also wir haben, aber jetzt nicht bei der Geschichte.
Nee, das nee, also was, wir haben in relativ wenigen Ländern angefangen. Es fing beim nordischen Raum an, dann mit 4. Aktuell haben wir es so,
also dass hier
wir
die Skandinavier
mit Skandinavier haben angefangen, genau. Wir haben aktuell 27 Länder in der EU, haben zwischendurch auch eins verloren, ein ganz großes. Hoffen, dass vielleicht dann dieses Land in den nächsten Jahren auch wieder dazukommt.
Also das ist UK?
UK, genau.
Okay, genau. Die sind mit dem Brexit auch aus dem daraus ausgeschieden.
Genau, sind dann leider auch ausgeschieden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig im Sinne von, wie organisiert man so ein Projekt, aber eben auch für die große Idee, weil im Nordseeraum sehen wir ja, was da für tolle Veränderungen gerade stattfinden, wie die Länder da zusammenarbeiten mit Interkonnektoren, mit Offshore-Windfarmen und dass die dann natürlich auch entsprechend marktlich sinnvoll unterstützt werden, ist, glaube ich, für alle, sowohl für Investoren als auch für uns als Netzbetreiber ganz maßgeblich.
Also 27 Länder, ne? Aber es ist ja nicht jedes Land ein eigener Markt. Wie viel Märkte oder wie viele Marktplätze gibt es denn in dieser Europäischen Union, auf denen Strom quasi gehandelt wird?
Ja, also vielleicht sollte man auch nochmal da differenzieren, was wir eigentlich mit dem Strommarkt meinen, weil es gibt unabhängig jetzt vom geografischen gibt es ja auch viele unterschiedliche Zeitbereiche, womit sich Strommärkte beschäftigen. Also es gibt einmal Langfrist-Strommärkte, die praktisch Produkte für das nächste Jahr oder den nächsten Monat handeln. Und wenn wir über Strommarktkopplung sprechen, meinen wir da eigentlich immer die Day-Ahead und die Intraday-Märkte als maßgebliche Märkte, die in der EU gekoppelt wurden.
Wo der Handel auch über Börsen funktioniert. Also über die Apex Spot in Paris oder die EEX hier in Leipzig. Das sind so die Haupthandelsplätze. Nee, und
genau, die EEX ist die für die Langfristmärkte, die Apex ist für die Kurzfristmärkte und das ist dann eben eher sowas, da sind dann auch Nordpool dabei, die dann auch in Deutschland sind. Wir haben in Deutschland ja viele Börsen, auch traditionell schon viele Börsen. Oder die EXA aus Österreich, die auch in Deutschland sehr aktiv ist. Oder eben noch weitere, die aktuell auf den deutschen Markt wollen. Also das ist ein sehr wettbewerblicher Markt, wo gerade relativ viel passiert.
Mhm. Okay, also das sind sozusagen die Hauptmärkte, auf denen Strom gehandelt wird. Und sind die denn alle, sagen wir mal, gleich miteinander verbunden oder gibt es da viele physikalische Restriktionen? Also beispielsweise die nördlichen Märkte, die jetzt über den Nordpol gehandelt werden. Ist das physikalisch gleich mit Kontinentaleuropa oder gibt es da bestimmte Restriktionen, die den Austausch von Strom da erschweren?
Ja, genau. Also der Austausch von Strom wird natürlich von der Interconnector-Kapazität maßgeblich bestimmt. Da gibt es unterschiedliche, sage ich mal, Grenzverläufe in ganz Europa, also zwischen dem nordischen Raum und Kontinentaleuropa sieht man natürlich dann schon auch Preisunterschiede durch die Interconnector-Kapazität hervorgerufen. Aber auch wenn wir von Kontinentaleuropa bis so Südosteuropa gehen, da gibt es eben auch Bottlenecks in der Interconnector-Kapazität, sodass wir da auch größere Preisunterschiede sehen und dann auch so ein bisschen zwischen dem baltischen Raum und Kontinentaleuropa.
Vielleicht noch mal ein kleines Detail dazu, dass wir da, was vielleicht noch mal ganz wichtig ist, auch zu verstehen, was Marius vorhin noch mal gesagt hat mit diesem Zusammenspiel. Ich sehe das ein bisschen wie so ein perfekt aufeinander abgestimmten Tanz zwischen den Strombörsen und den Netzbetreibern, das diesen Handel ermöglicht. Mhm. Dann aber auch wiederum die Möglichkeit von jedem Stromhändler, Lieferanten, wer auch immer sich auf dem Markt tummelt, sich seine Börse auszusuchen, mit der man besonders eng zusammenarbeiten möchte. Und in dem Fall ist es, dass eben zum Beispiel EPEX sowohl im nordischen Raum ist und die Nordpool im kontinentalen Raum. Das heißt, man kann sich da erstmal an seiner Börse sein. Die Börsen sind untereinander zusammengeschlossen und sind letztendlich dann physisch zusammengeschlossen über die Interkonnektoren. Ja, also das ist ein großes Zusammenspiel, wo jeder eben sein Bestes einbringt und tagtäglich sicherstellt, dass wir den besten Großhandelspreis in Europa bekommen, den wir eben bekommen können.
Mhm. Ihr habt jetzt schon ein paar Stichworte genannt, da können wir gleich noch ein bisschen vertiefen, aber ein Stichwort fehlte jetzt noch, das hatten wir ja hier auch in einer Podcast-Folge behandelt, nämlich Thema Strompreiszonen. Wie viele Strompreiszonen gibt es denn in Europa und welche Rolle spielen die dann hier noch auf diesen Märkten? Das müsstet ihr auch nochmal, sagen wir mal, so ganz basismäßig erklären.
Genau, also Stromgebotszonen gibt es insgesamt für zumindest im Day-Ahead-Markt ungefähr 40.
40.
Weil natürlich nicht jedes Land unbedingt nur eine Gebotszone sein muss, besonders im nordischen Raum, also Schweden, Norwegen, die haben multiple Gebotszonen in ihrem Land, aber auch Italien, also sozusagen so ein bisschen die länglich gezogenen, die das dann anhand der Interconnector-Kapazität praktisch bestimmen. Also weil eine Gebotszone soll ja für die Händler, die in dieser Gebotszone aktiv sind, ein
Marktgebiet sein.
Genau, ja. Genau. Und einen Austausch erlauben.
Wir haben ja Deutschland mit Luxemburg eine gemeinsame, aber so im Großen und Ganzen, hast du ja gesagt, Skandinavien, da gibt es eben mehrere Strompreiszonen, Italien, Deutschland ist es ja auch in der großen Diskussion, ob es hier mehrere geben soll. Aber in der Regel ist es so, dass jedes Land so seine eigene Strompreiszone auch
hat. Auf dem Kontinent ist das so.
Auf dem Kontinent, ne? Ist das so. Okay. Und jetzt das zweite Stichwort, ein Interconnector. Das habt ihr jetzt hier so selbstverständlich reingestreut, diesen Begriff. Was ist überhaupt ein Interconnector? Erstmal vielleicht physikalisch gesehen und dann, welche Bedeutung hat das für den Markt?
Also erstmal ist es eine Stromleitung.
Egal wie, ob das eine Freileitung ist,
ob das
ein Kabel,
eine Freileitung, ein
Gleichstrom,
Kabel,
Wechselstrom,
ein kombiniertes Asset ist. Da kann man sich sehr, sehr viel vorstellen. Da haben wir auch sehr viele Beispiele so in Europa. Mhm. Aber letztendlich ermöglicht eben den physikalischen Stromausgleich zwischen zwei Gebotszonen oder eben zwischen zwei Ländern, was wie gesagt im Kontinentaleuropa eigentlich der maßgebliche Fall ist.
Okay. Und wenn wir jetzt mal auf 50 Hertz runterbrechen, wir haben auch solche Interkonnektoren. Wohin führen die? Wo sind die? Mit welchen Ländern läuft da sozusagen der Strom aus, der Stromhandel über diese Interkonnektoren?
Ja, genau. Also wir haben ja drei Nachbarn, unsere dänischen Nachbarn im Norden, wo die Contec und Kriegers Flak sozusagen unsere Interkonnektoren in den östlichen Teil Dänemarks sind. Dann haben wir zwei mit Polen, zwei Interkonnektoren und eine Leitung nach Tschechien.
Mhm. Die beiden auf dem Festland, also nach die drei, die zwei nach Polen und die nach Tschechien, das sind Freileitungen, ganz einfach 380 kV Freileitungen. Das Contec, was du erwähnt hast, Dänemark ist eine Gleichstromverbindung und diese Kriegers Flak, das ist was Besonderes. Ein Hybrider, vielleicht da nochmal ganz kurz, was heißt denn das? Hybrider Interconnector kann man sehr oft lesen jetzt in letzter Zeit, ne, weil das sind so Zukunftsprojekte auch. Das ist ein hybrider Interconnector.
Ja, letztendlich ist ein hybrider Interconnector in dem Fall eine technische Neuerung, die wir uns ausgedacht haben, wo wir ein Gleichstrom mit einem Wechselstrom kurzen Stück dazwischen verbinden und dann wiederum auf einen Gleichstrom übergeben. Wir haben auch Windparks da dran. Das ist schon technisch gesehen ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt. Das findet auch auf dem Wasser alles statt, auch mit den gesamten Assets, die dann da installiert worden sind. Hatte eben den Hintergrund, dass man versucht hat, wenn man sowieso Leitungen legt zu Windparks, dass man die auch unter gewissen Gegebenheiten auch für den Strommarkt mit benutzen kann und somit letztendlich so eine Dual Use im besten Sinne des Wortes für dieses Asset hat.
Okay. Also so sehen diese aus oder sind sie physikalisch beschrieben und für den Markt, was haben diese Interkonnektoren dafür eine Bedeutung? Die müssen ja auch irgendwie, die werden ja bewirtschaftet, da gibt es Handelskapazitäten, da gibt es Vorgaben von der EU, Mindestvorgaben und so weiter. Ja, wie werden diese Interkonnektoren dann bewirtschaftet? Da gibt es ja auch Interconnector-Erlöse und solche Dinge. Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Worte zu sagen.
Also für den Markt stellen sie eigentlich einfach nur eine Handelsmöglichkeit zwischen zwei Gebotszonen dar und sind dazu da, eben eine Strompreisangleichung durchzuführen beziehungsweise den Stromexport und Import eben zwischen den Gebotszonen zu erlauben. Und gibt es dann auch mehrere natürlich zwischen Gebotszonen, wenn man das eben so darstellen möchte, marktlich. Aber man kann die auch einfach zusammenfassen, weil im Endeffekt geht es einfach nur darum, zu erfassen, wie viel Strom zwischen zwei Gebotszonen gehandelt werden kann. Falls die Kapazität nicht ausreicht, um einen gleichen Strompreis in beiden Gebotszonen zu ermöglichen, dann gibt es dann natürlich eine Preisdifferenz zwischen diesen beiden Gebotszonen und der Fluss mal die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Gebotszonen sind dann sozusagen die Engpasserlöse, also was der Interkonnektor in Anführungszeichen erwirtschaftet hat durch diese Preisdifferenz. Das dürfen wir als ÜMB natürlich nicht direkt
nicht behalten.
Schade. Das ist natürlich auch sehr reglementiert, auch gesetzlich von der EU, was wir damit machen dürfen. Wir dürfen es entweder einsetzen, um eben weitere Interkonnektoren zu bauen und zu investieren, um eben diese Preisangleichung und die Preisdifferenz zu oder diese Engpässe zu beheben. Oder man kann sie auch dafür einsetzen, die Netzentgelte innerhalb der Gebotszone zu senken.
Zu reduzieren.
Wir reden ja über einen physischen Markt und ein Stromhändler in Norwegen meinetwegen, wenn er ein Gebot abgibt, dann weiß er oder sie gar nicht, wo sie es herbekommen.
Ja.
Und über welche Interkonnektoren das geht. Sondern das ist lediglich, dass man den besten Strompreis haben möchte und wir im Zusammenspiel mit allen Strombörsen versuchen eben eine Verbindung, eine physikalische Verbindung herzustellen, dass es eben ermöglicht, in dem Fall einen Stromüberschuss meinetwegen aus Frankreich bis nach Norwegen hinzubekommen. Ja? Also deswegen geht es eher auf dem Handelsplatz über Preise und weniger um Distanzen oder was dann dazwischen stattfindet.
Mhm. Es nehmen ja auch Länder teil an diesem Stromhandel, die gar keine physikalische Verbindung haben, oder? Gibt es das nicht? Haben alle eine physikalische Verbindung?
Ja, es ist ein Sonderfall, den wir zurzeit tatsächlich haben, an dem wir aber auch arbeiten, muss ich sagen, seit einigen Zeiten. Wir haben die Iren und die Nordiren dabei, die zumindest den gesamten Setup, inklusive wie man das berechnet, so einen Preis und so, teilnehmen, aber noch keine physikalische Verbindung haben. Es gibt einen Celtic Interconnector, an dem gearbeitet wird, den wir dann auch hoffentlich nächstes Jahr, zumindest das sind die Pläne gerade, oder die Franzosen und die Iren zusammen in technischen Betrieb nehmen und dann in der Marktkopplung dann eben dann im nächsten Schritt auch integriert werden. Das ist nochmal so ein Sonderfall. Aber eigentlich könnte man darüber hinausgehen. Wir haben eben auch Länder, mit denen wir gerade in Austausch sind. Das sind die Energy Community Länder, also die Ukraine, das ist Moldau, das sind die Westbalkan Six Countries, also das ist dann Serbien, Montenegro, Bosnien, Nordmazedonien, Kosovo, Albanien, die dann in den nächsten Jahren dann auch integriert werden. Beziehungsweise wir haben, wie wir jetzt gehört haben, auch gute Gespräche offensichtlich zwischen der Kommission und Ländern wie UK und der Schweiz gehabt. Also man könnte sich dann vorstellen, dass wir von 27 auf 35 oder sogar auf 37 Jahren irgendwo Ende dieses Jahrzehnts dann kommen.
Okay. Ich meine, das Ziel des Ganzen ist ja, ihr habt es ja auch erwähnt, Angleichung der Strompreise beziehungsweise niedrigere Strompreise, ne? Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, die so Medien lesen, wir in Deutschland haben ja immer die höchsten Strompreise, aktuell jetzt im Durchschnitt 38 Cent pro Kilowattstunde, wobei man jetzt mal ehrlich sein muss, wenn man jetzt heute mal einen Stromvertrag abschließt, ne, das geht auch schon wieder so irgendwas bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Also diese 38 Cent, die immer jetzt genannt werden, ist ja ein reiner Durchschnittswert, der ein bisschen aus der Vergangenheit auch resultiert. Aber es geht in Ländern wie Ungarn, da zahlt man nur 10 Cent pro Kilowattstunde. woraus resultieren diese großen Preisunterschiede beim Strom innerhalb Europas, wenn es doch das Ziel ist, eine Angleichung zu erreichen?
Ja, also bei dem Beispiel hätte ich jetzt, oder ist mal...
Wir reden jetzt, das sind dummerweise Haushaltsstrompreise,
genau.
Also Äpfel und Birnen ein bisschen, ne?
Das wäre der Punkt, also Haushaltsstrompreise über Europa hinweg zu vergleichen, ist praktisch schwierig, wenn man es mit den Strommarktkopplungsprozessen vergleicht. Zum Beispiel haben wir jetzt für 2025 in Deutschland an der Börse durchschnittlich einen Strompreis von 89 Euro die Megawattstunde gehabt und in Ungarn 109 Euro die Stunde. Also hatten die praktisch 20 Euro Unterschied. Genau.
Also 8,9
und knapp 11 Cent, also über dein Beispiel ja schon. Ne? Ja,
genau, okay, das heißt, okay. Da sind Subventionen natürlich drin in diesen Endkundenpreisen, da sind natürlich noch Netzentgelte, Steuern und so drin, was es dann schwer macht, das zu vergleichen. Aber wenn man rein auf die Marktprozesse guckt, dann waren das jetzt die Unterschiede und genau, das wäre Deutschland auch 20 Euro günstiger gewesen.
Okay, interessant, ja. Jetzt versucht ihr ja, dies alles zu verbessern, also mehr Stromhandel zu ermöglichen, mehr Stromaustausch zu ermöglichen. Wie kann man denn das erreichen? Das Stichwort Interconnector wurde hier schon genannt. Also ist Netzausbau sozusagen das Nonplusultra, was da jetzt in Europa passieren muss?
Ja, kann man sicherlich so sagen, weil das sicherlich die große Wirkung hat. Aber was wir eben auch gesehen haben, dass wie wir Kapazitäten berechnen, wie dynamisch wir Kapazitäten berechnen, wie wir auch andere, also nicht nur von Punkt zu Punkt, also weiß ich nicht, von Deutschland nach Polen beispielsweise, nur uns eine Grenze angucken, weil in einem vermaschten Netz sicherlich auch Wechselwirkungen sind. Schauen wir uns genau diese Wechselwirkung an und schauen uns eben, wo und unter welchen Bedingungen der größte Wohlfahrt generiert wird. Das haben wir in den letzten Jahren in großen Teilen auf dem Kontinent ausgerollt. Vorletztes Jahr dann auch im nordischen Bereich. Und das wird jetzt sukzessive sowohl für den Vortaghandel als auch für den untertäglichen Handel ausgerollt, dass wir noch dynamischer schauen können, wie die Netze sind, um dann gegebenenfalls auch gewisse Sicherheitsmargen vielleicht freizugeben, dass die Preissetzung noch besser wird. Also auch durchaus gibt es auch solche Mechanismen, die wir gerade haben. Auf der anderen Seite, ich glaube, vor kurzem hattest du ja auch über Großbatterien oder Ähnliches gesprochen, die dann auch wieder so eine Art dämpfende Wirkung oder eine ausgleichende Wirkung haben und sicherlich auch auf der Großhandelsebene einen gewissen Einfluss dann haben, dass es so eine Angleichung stattfindet, wo man vielleicht jetzt nicht physikalisch über einen Interconnector arbeiten kann, sondern eben über kurzfristig über Speicher. Also da sind sicherlich einige Sachen noch möglich und wir arbeiten, ich nenne es mal, auf allen Ebenen daran, dass wir das ermöglichen, den bestmöglichen Großhandelspreis zu machen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht so ganz oben drüber nochmal, sehen wir eben auch, dass die Energiewende nicht mehr ein deutsches Projekt ist. Also das ist in Europa einfach groß angekommen. Wir sehen Spanien mit enorm viel Wind- und Solarausbau. Und das sehen wir natürlich auch in den Preisen, dass diese Erzeugungseinheiten, die ja erstmal für 0 Euro in den Markt bieten, teilweise sogar für negative Preise, wenn es nicht anders geht, dass die eben in den Markt drängen und nicht zu jedem Zeitpunkt in Spanien beispielsweise in dem Fall abgegriffen werden, sondern dann eben über Frankreich, vor allem eben auch nach Südosteuropa, wo diese Energiewende so noch nicht stattgefunden hat, aber auch sehr an Dynamik gewinnt, verteilt werden. Also das sieht man schon, dass da eine etwas schnellere Geschwindigkeit im einen Land, dem anderen über eben so einen Zusammenschluss der Märkte durchaus gewinnbringend sein kann, beziehungsweise gegenseitigen Vorteil.
Also wenn man sich mal jetzt so bildlich vorstellt, durch die fluktuierende Einspeisung, nehmen wir jetzt mal bei der PV, ist ja klar, da hat man die Mittagsspitze, wenn jetzt sagen wir, überall, vor allem in Südeuropa, da die Sonne scheint. Das ist im Prinzip wie so eine riesengroße Welle, die einmal so durch Europa geht und dann wieder zurück oder in verschiedene Richtungen. Etwas, was man früher eben so nicht gehabt hat, wo eben es mehr dezentral verteilt Kraftwerke quasi kontinuierlich den Strom geliefert haben. Das ist ja eine riesengroße Herausforderung, sowohl für den Netzausbau, allerdings eben auch für den Markt, das zu bewältigen. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, für diese neuen Assets, die da reinkommen, auch Großbatterien, natürlich arbeiten wir auch daran, dass wir die prozessual gut in den Strommarkt einbinden durch neue Gebotsarten und auch durch neue, sage ich mal, Analysefähigkeiten innerhalb der Strommarktkopplung, dass sie dann da eben auch gewinnbringend eingesetzt werden können, wenn wir sie praktisch als ganz Europa dann auch brauchen. Würde noch ergänzen, dass auch jetzt schon die europäische Strommarktkopplung sehr, sehr viele Benefits für ganz Europa liefert. Wir haben da mal in den letzten Jahren ausgerechnet, dass im Vergleich zu jeder Mitgliedstaat ist auf sich gestellt, im Vergleich zu unserem aktuellen Setup in Europa, dass das schon allein in einem Jahr 32 Milliarden Euro an sozialer Wohlfahrt für ganz Europa generiert. Dadurch, dass wir uns eben in Dunkelflauten oder in den Hitzestürmen uns da gegenseitig aushelfen können und das auch tun natürlich und dadurch eben auch soziale Wohlfahrt für ganz Europa generieren.
Vielleicht wäre das überhaupt nach eurer Auffassung überhaupt möglich, diese Energiewende zu betreiben, ohne diese europäische Integration, ohne den permanenten Austausch mit den Nachbarn?
Naja, möglich wahrscheinlich schon. Ob es sinnvoll ist, das wäre wahrscheinlich die Frage. Sinnvoll wäre es sicherlich nicht. Aber es ist natürlich immer wieder ein Geben und Nehmen. Und ich finde, da haben wir als Europa, sind wir enorm mutig gewesen. Ja, also das ist auch so ein bisschen auch, wo wir uns auch an dieses Buch zum Beispiel gesetzt hatten, weil wir gemerkt haben, dass auch mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und auch den Diskussionen, die danach stattgefunden haben, ob man nicht vielleicht dann doch lieber so im Kleinen oder im Nationalen sich selbst, wo man eben gewisse Vorteile hat, einfach auseinandersetzt mit sich selbst. Und nein, es blieb ja so, dass alle zusammengearbeitet haben. Und wir haben eben so eine Gasmangellage gehabt zu dem Zeitpunkt. Und Gas ist nun mal ein ganz wichtiger Energieträger zur Verstromung in vielen Ländern Europas. Und da konnten eben sehr schnell über den Markt, über marktliche Signale andere Länder aushelfen. Also man hätte quasi genau für so eine Situation das Tool gehabt, hätte man da finden müssen. Aber wir haben es ja schon gehabt und haben es genutzt. Und alle waren so mutig und haben es auch geschafft, auf Dauer alles zu ermöglichen, dass der Markt bestmöglich funktioniert. Also wir haben gesehen, wie resilient wir als Europa auch in solchen Situationen gearbeitet haben und zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich ein tolles Zeichen, dass man sieht, dass wenn man zusammenarbeitet, eben über Grenzen hinweg Wohlfahrt und auch Bezahlbarkeit, das ist sicherlich auch in vielen Ländern immer ein größeres Thema wird, so eine Energiewende an sich ist sehr teuer, dass man eben hier die Kosten dann auch auf einem gewissen Niveau hält, das dann für alle akzeptabel ist und wo man eben auch so einen gewissen Erfolgspfad zeichnen kann.
Hin und wieder gibt es ja so skandalisierende Berichterstattung, insbesondere in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, wo es dann so nach dem Motto, Hilfe, Deutschland muss immer mehr Strom importieren. Wenn ihr als Fachleute so etwas lest, was denkt ihr dann?
Ja, ich kann da nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, natürlich, weil wenn wir Strom importieren, bedeutet das auch erstmal, dass wir die günstmöglichste Technologie importiert haben, die uns zu dem Zeitpunkt auch zur Verfügung stand in ganz Europa. Das heißt, hätten wir nichts importiert, hätten wir wahrscheinlich einen höheren Strompreis zu der Zeit in Deutschland gehabt. Oder
weil man vielleicht hätte auch gar nichts teuer produzieren, teurer produzieren müssen in Deutschland.
Ja, genau. Und europäische Strommärkte sind ein europäisches Projekt und nicht jeder kann gleichzeitig exportieren. Das geht auch nicht, natürlich, und ist auch gar nicht Ziel und auch gar nicht das sinnvollste und sozial wohlfahrtsmaximierendste Ergebnis daher. Deswegen.
Ja, es ist irgendwie auch so ein Alarmismus, der dann da irgendwie immer kommt. Und der Leon Hürth hat ja auch dann, glaube ich, vor kurzem mal einen schönen Chart gezeigt, wie sehr wir dann von Primärenergie abhängen. Und dann irgendwie ist dann der Ölimport interessanterweise irgendwie 98% oder so. Da ist dann weniger die Diskussion. Aber man sieht ja...
Oder ich meine, es wird immer so auf den Energiesektor dann so begrenzt, ne? Aber ich meine, kein Mensch fragt, wie viel Tomaten wir aus Spanien kriegen oder aus Marokko oder aus sonst wo, aus den Niederlanden. Wir würden ja auch nicht sagen, so Leute, wir müssen jetzt alle Tomaten und Karotten und alles unser Gemüse, das müssen wir jetzt wieder in Deutschland anbauen. Klar, können wir machen, sind wir wieder ein Volk von Bauern und Landwirten. Vielleicht ist das mal die Zukunft, aber es zeigt ein bisschen die Absurdität des Ganzen, dass auf der einen Seite wir wie selbstverständlich in einem europäischen oder auf einem globalen Markt unsere Waren und Produkte einkaufen, aber beim Strom, da muss es jetzt bitteschön alles aus heimischer Produktion sein, sonst geht die Welt unter. Also ist ein bisschen merkwürdig. Kommen wir nochmal zu einem Punkt zurück, denn das Buch, da geht es ja eben um Market Coupling oder Marktkopplung. Und da gibt es so einen Begriff, den ich tatsächlich auch nicht verstehe, aber ihr könnt ihn bestimmt mit einfachen Worten erklären. Was ist Flow-Based Market Coupling?
Ja, es klang schon mal vorher an in dem Gespräch. Also zu Deutsch übersetzt wäre das lastflussbasierte Marktkopplung. Also bevor wir das auch in Zentraleuropa eingeführt haben, bezog sich die Kapazitätsvergabe und auch die Kapazitätsberechnung zwischen zwei Gebotszonen war sehr singulär, also hat sich praktisch nur auf diese eine Grenze bezogen.
Also hat man sich den Interconnector oder die Interkonnektoren angeguckt, was können die transportieren quasi.
Genau. Aber auch immer nur, sage ich mal, im Idealfall sogar nur der eigene ÜNB und der Nachbar-ÜNB zusammen. Mhm. Aber in so einem vermaschten Netz wie in Europa macht es natürlich total Sinn, dass man das auch in Regionen dann zusammen abstimmt. Die Interconnector-Kapazität und bei lastflussbasierter Marktkopplung ist eben der Vorteil, dass man da auch nicht nur auf die Interkonnektoren guckt, sondern eben auf das gesamte Netz und wie die Netzelemente Stromhandel ermöglichen können. Und das ist praktisch das soll eine maximale Auslastung der Netzelemente ermöglichen für den europäischen Stromhandel, aber natürlich auch gleichzeitig alle operativen Sicherheitsgrenzen mit einbeziehen, sodass man praktisch das Beste aus beiden Welten hat. Es ist sicher in der Systemführung und gleichzeitig hat man die größtmögliche Kapazität an den Markt gegeben.
Ist das nun, um das zu verstehen, ist das quasi ein Regelwerk, das sich alle geben oder stehen da im Hintergrund jetzt riesengroße Computerleistungen, die das alles irgendwie berechnen, was das Optimum ist?
Beides. Okay. Beides, genau. Es basiert, in unserer Welt basiert das immer auf Methoden, die man zusammen, den sogenannten Kapazitätsberechnungsregionen, zusammen erarbeitet, die dann auch von den Regulierungsbehörden, sage ich mal, freigegeben werden. Mhm. Und auf Basis dieser Methoden setzt man dann die technische Umsetzung um und plant das gemeinsam in den europäischen Projekten und in den europäischen Regionen. Und im Endeffekt, ja, ist es so, dass gerade ganz viele Computer bei den einzelnen ÜNB, aber auch bei den RCCs arbeiten.
Ja, die was?
Bei den Regional Coordination Centers, okay. die wir auch in Europa haben, um eben die lastflussbasierten Domains, die wir dann an den Markt geben oder diese Kapazitätsgrenzen, die wir an den Markt geben, zu berechnen.
Und auf diese Daten, das ist jetzt reine Sache der Übertragungsnetzbetreiber oder haben die Marktteilnehmer da auch Zugriff drauf, die mit Strom handeln und so weiter?
Wie Marius schon gesagt hat, das ist ein großes Zusammenspiel im gesamten Unternehmen von 50 Hertz in der Systemführung, dass wir eben die Daten entsprechend beraufweigen, dass wir die Algorithmen, die Prozesse laufen haben, dass wir das auch sicher nachher bis hin in den Control Center in die Umsetzung bringen können. Die Transparenz, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns und das versuchen wir auch Gesamteuropa auch zu machen. Zum einen wird das gemacht über das Tochterunternehmen das Joint Allocation Office, JAO, in Luxemburg, das sehr detaillierte Daten tagtäglich bereitstellt für die Marktteilnehmer. Es wird auch gerne angenommen, zu schauen quasi, welche Engpässe, welche Ausschaltungen oder Ähnliches in Europa stattfinden. Zum anderen haben wir aber auch über unseren Netzbetreiberverband in Europa, NZOE, eine Plattform, wo jeder Marktteilnehmer sich einfach nur registrieren muss und dann eben entsprechende Daten runterziehen kann, um zu sagen, welche Entwicklung oder welche Stromlastflüsse heute Morgen und übermorgen stattfinden können.
Okay. Ihr habt das Stichwort Control Center eben schon mal genannt, also die Leitwarten, die für die Systemstabilität, die Steuerung zuständig sind, verantwortlich sind. Ihr arbeitet ja beide in der Systemführung. Das heißt, in diesen ganzen Marktkopplungsprozessen, die ihr auch jetzt sozusagen managt und wo ihr in den diversen Arbeitsgruppen und so weiter da tätig seid, da habt ihr dann immer das Augenmerk auch, dass es auch alles schön stabil und sicher ist und nicht nur die günstigsten Preise erzielt werden. Ist das so ein Spagat, den ihr da bewältigen musst oder wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr diejenigen, die den Gremien dann immer die Hand haben und sagen, nee, so geht das nicht, das geht zulasten der Systemstabilität?
Also da würde ich sagen, also Strommarktkopplung ist ja ein sehr komplexer Prozess und ein Teil von der Systemstabilität ist natürlich auch, dass die Marktprozesse stabil sind und funktionieren und das auch täglich tun. Denn wenn es da Probleme gibt, zum Beispiel, das hatten wir auch in der Vergangenheit ab und zu mal, das eine oder andere Decoupling, wo dann praktisch kein Strom mehr allokiert werden konnte über Gebotszonengrenzen hinweg, dass dann doch eine gewisse Art von Problemen dann auch innerhalb der Länder auftreten und natürlich dann auch bei uns beim ÜNB auftreten. Das heißt, Prozessstabilität ist da auch ganz, ganz wichtig und da arbeiten wir natürlich auch alle gemeinsam dran, dass das eben ein höchstes Gut ist, dass das auch reibungslos jeden Tag abläuft und da würde ich sagen, haben wir auch aktuell sehr, sehr gute Prozentzahlen. Es gibt fast keinen Day-Ahead Decoupling. Es gab noch nie ein volles Marktzusammenbrechen in ganz Europa. Das gab es auch noch nie. Genau, das heißt, das ist uns da natürlich in diesen Gremien sehr, sehr wichtig und gleichzeitig natürlich auch bei diesen ganzen Berechnungen, wie viel Kapazität ist da, wie werden die Interkonnektoren eingesetzt, sind wir natürlich auch dafür da, in diesen Gremien sicherzustellen, dass die physikalischen Limits, die so ein Interkonnektor hat, dann eben auch sich in diesen Marktprozessen wiederfinden, damit es eben zu keinem Problem natürlich am Ende im Control Center.
Was heißt Decoupling? Also wenn ein Interkonnektor ausfällt zum Beispiel, ist das ein Decoupling oder was bedeutet das?
Ja genau, also das bedeutet im Endeffekt, wenn eine Geburtszone nicht am europäischen Markt mehr teilnehmen kann und da sozusagen keine Importe oder Exporte aus anderen Geburtszonen mehr
also
zulassen kann.
Weil sie physikalisch abgeschnitten sind von den anderen Geburtszonen.
Genau. Nee, das hat jetzt weniger was mit der Übertragung an sich zu tun, sondern eher, ob eben eine Börse Angebot und Nachfrage von Kunden einsammeln konnte, die dann wiederum an diesen zentralen europäischen Algorithmus geben konnte. Wenn es da eine Störung gibt dazwischen, in diesem Zusammenspiel, dann reden wir von einem Decoupling. Das heißt, dass einzelne Marktteilnehmer eben nicht teilnehmen können, bis zu dem Fall hin, dass ganze Geburtszonen, in dem Fall Deutschland und Luxemburg möglicherweise, eben nicht an diesem Markt teilnehmen, was ja natürlich auch einen enormen Preishub oder auch ein Zusammenbrechen von Preisen, also ein falsches Marktsignal am Ende mit sich ziehen. Und da arbeiten wir tagtäglich dran, dass wir das zum einen auf dem Markt sicherstellen können, aber am anderen Tag auch im Control Center, weil wenn eben so ein Markt zusammenbrechen würde oder Teil zusammenbricht, ist ja auch das Hoch- oder Runterfahren von Kraftwerken folgt eben keinen
marktlichen Gesetzen.
Genau, beziehungsweise keine Erwartung, die wir im Control Center darauf hätten. Ja? Und dann auf einmal sehen wir da ein Bild vor uns, das eben nicht rational ist und das ist dann relativ schwierig zu antizipieren, auch für den und die Kollegen, die dann vor Ort sind, was sie dann eben machen sollen. Deswegen versuchen wir eben hier stets sicherzustellen, dass das eine als auch das andere in einem möglichst engen Zusammenspiel macht. Noch wichtiger natürlich für uns auch jetzt, wir sind Anfang des Jahres, haben wir den Vorlaufzeit zur Echtzeit des Stromhandels von 60 Minuten auf 30 Minuten verzögert. Also nochmal näher.
Verringert,
ganz genau. Das heißt, wir sind nochmal näher rangegangen, was natürlich auch im Control Center immer die Frage stellt, auch wie schnell kann ich im Zweifelsfall noch reagieren. Ne? Und das ist natürlich dann so ein Übergabepunkt, wo wir sehr sensibel sind, wo wir sehr genau sicherstellen müssen, dass dieser Übergabepunkt zu jeder Zeit zum einen den Markt, aber zum Beispiel auch die Integration von neuen Technologien wie Speichern ermöglicht ist. Auf der anderen Seite, dass das Ganze am Ende auch noch sicher abwickelbar ist.
Und also reagieren heißt eben dann Einsatz von also Netzengpassmanagementmaßnahmen dann ergreifen, Regelenergie einsetzen und so weiter. Okay. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal so ein Blick in die Zukunft. Wenn man sich da den europäischen Strommarkt so anguckt und das, was ihr macht, in dem Zusammenhang fällt häufiger mal so ein bestimmtes Schlagwort. Die einen finden das gut, andere sagen, oh, ganz schrecklich, die Kupferplatte. Was ist die Kupferplatte? Was ist damit gemeint mit diesem Buzzword, sag ich mal?
Ja, die Kupferplatte bedeutet dann eigentlich in unseren Marktprozessen dass man eigentlich eine gesamte Geburtszone in ganz Europa hat, dass praktisch keine Interkonnektorkapazitätsengpässe mehr zwischen den Geburtszonen
gibt. Also dass Strom ganz frei in Europa fließen kann, ohne physikalische Limitierung und Begrenzung. Ist das eine Vision? Ist das eine Utopie? Ist das ein Kampfbegriff? Ich meine, aus heutiger Sicht ist das natürlich total utopisch, wenn man sich anguckt, was ihr für einen Aufwand betreibt, um den Stromflüsse zu verbessern. Wie würdet ihr das so bewerten?
Also ich habe Ökonomie studiert und bei einer Kupferplatte, das ist natürlich einfach nur ein Referenzszenario. Das heißt, da kann man irgendwie sehen, okay, was wäre der Strompreis in Europa, wenn es diese Kupferplatte gäbe. Um es vielleicht mal beispielhaft zu machen, das wäre wie wenn man Autobahnen so groß baut, dass es nie wieder einen Stau gibt in ganz Europa. Und ich glaube, niemand möchte in
und
einem Europa...
Und zu Ferienzeiten. Und
zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde. Und ich glaube, niemand in Europa möchte in so einem Europa leben.
Eigentlich wäre Europa wie so ein riesengroßer Parkplatz,
genau,
wo man unbegrenzt einfach rumgurken kann und ohne jemals auf ein Hindernis zu stoßen.
Genau. Aber wo wir natürlich schon auch immer wieder schauen, ist da, wo wir auch sehen, wo besonders Engpässe im Netz entstehen, dass man da eben Maßnahmen macht und das machen wir auch durch Netzentwicklungspläne und ähnliches, dass Stromnetz weiter zu ertüchtigen, mit den neuen Herausforderungen wahr zu werden. Das heißt, wir arbeiten immer wieder auf diesen Idealtypus hin, ohne ihn realistisch und auch wirklich wollen zu erreichen. Das ist einfach, da ist denn die Investitions- und das Niveau, was man erreichen müsste, eben nicht wirtschaftlich in keinster Weise.
Mal abgesehen von den Eingriffen in Landschaft und so weiter. Ja, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Am Ende will ich nochmal auf den Anfang zurückkommen, nämlich auf das Buch, das ihr geschrieben habt. Wie sieht's aus damit? Ist da eine Neuauflage in Planung? Ist da vieles schon veraltet? Wie sieht's aus damit?
Ja, wir arbeiten gerade an einer neuen Version, natürlich auch mit noch mehr Autoren und noch neuen Themen. Bisschen was müssen wir aufgrund der europäischen Gesetzgebung, die sich voraussichtlich diesen Sommer auch noch ändern wird, natürlich aktualisieren. Das heißt, wir arbeiten an einer Neuauflage für hoffentlich Ende diesen Jahres, kann man das, denke ich, so sagen. Und ja, natürlich würden wir uns auch freuen, wenn 50 Hertz wieder als Sponsor dann dabei ist.
Sicherlich. Genau. Und was wir auch machen wollen, ist, wir wollen die Idee auch noch ein bisschen weiter stricken. Also wir in Europa haben was geschafft und ich glaube auch im Draghi-Report, also einem wichtigen Report, der gekommen ist, wurde das eben auch als einer der großen Stärken von Europa, dass man zusammenarbeitet. Weil man muss sich das mal vorstellen, in keinem anderen Land, in keinem anderen Kontinent der Welt gibt es auch nur was Vergleichbares. Also nicht mal in Amerika sind die inneramerikanischen Märkte zusammengeschlossen. Und wir sehen, dass dieses Modell auch ein Exportschlager werden könnte. Zum Beispiel in Indien gibt es gerade erste Überlegungen, wie man das auch machen könnte. Und deswegen haben wir auch in die nächste Version, werden wir auch ein Chapter zu Indien mit reinbringen und zu sehen, dass wir nicht nur Veränderungen bei uns haben, wie man da noch weiterdenken kann, sondern vielleicht auch, wie man so ein Modell auch wie auf den Subkontinent bringt, eben um auch ähnliche Wohlfahrtsgewinne da vor Ort und auch die Energiewende, die ja auch da stattfindet, zu unterstützen. Mhm.
Ja, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder interessant und spannend. Es gibt ein paar weitere Informationen und Links auch wie immer in den Shownotes. Tja, ich kann nicht versprechen, dass es in 2 Wochen wieder eine neue Folge Strom zum Anfassen gibt. Ich bin ja in dieser Staffel, versuche ich ja in aktuelleren Themen dran zu sein und da ist es nicht so ganz einfach, diesen 2-Wochen-Rhythmus immer einzuhalten. Ich gebe mir aber Mühe, es zu schaffen. Aber ganz klar, die nächste Folge kommt bestimmt ganz bald. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.